Wer die biblische Stiftshütte durchläuft, erlebt verschiedene Stationen, das Brandopfer, den Tisch, den Leuchter und die Bundeslade und schließlich den goldenen Räucheraltar. An diesem Ort verändert sich die Ausrichtung des Betens, es geht nicht länger vorrangig um das eigene Anliegen, sondern um das Mittragen von Gottes Anliegen für sein Volk. Die Spannung liegt darin, ob unser Gebet Ausdruck unserer persönlichen Bedürfnisse oder Zeichen einer wirklichen Gemeinschaft mit Christus ist. Die Reise zum Ziel, der Räucheraltar als Bestimmung. Der Weg durch die Stiftshütte ist kein zufälliges Umhergehen, sondern eine Schrittefolge, die auf ein Ziel hinführt. Dort, wo der Rundgang vor der Lade und dem Leuchter zum Stehen kommt, wird die Reise am goldenen Räucheraltar vollendet. Es heißt in 2. Mose Kapitel 40 Vers 5, ferner stelle den goldenen Altar für Räucherwerk vor die Lade des Zeugnisses und hänge den Vorhang des Eingangs zur Wohnung auf. Dieses Platzieren signaliert, dass das Gebet nicht nur ein beiläufiger Akt am Wegesrand ist, sondern die letzte Haltung des Herzens, verweilen vor Gott, verbunden mit dem Zeugnis Christi und im Licht seiner Gegenwart. Der goldene Räucheraltar ist das Endziel des göttlichen Rundgangs, der beim Altar im Vorhof beginnt, am Tisch, am Leuchter und an der Bundeslade vorbeiführt und am Räucheraltar endet. Weil der Rundgang hier seinen Abschluss findet, müssen wir an diesem Ort bleiben, um zu beten. Wenn der Räucheraltar die Zielstation ist, verändert dies die Perspektive auf das Beten grundlegend. Vorangegangene Begegnungen, das Brandopfer, der Tisch als Lebensversorgung, der Leuchter als Licht, die Lade als göttliches Zeugnis, bereiten und formen den Betenden, damit das Aufsteigen des Räucherwerks wirklich Christi Anliegen trägt. So wird beständiges Gebet nicht bloß ein Tun, sondern Ausdruck einer Lage geworden, beständige Fürbitte, die mit dem Leben und Interesse Christi übereinstimmt. Im Nachsinnen über diese Erkenntnis bleibt die Einladung, hier nicht nur vorüberzugehen, sondern in der Gegenwart Gottes zu verweilen und das Gebet als Wohlgeruch in seiner Nähe aufsteigen zu lassen. Ferner stelle den goldenen Altar für Räucherwerk vor die Lade des Zeugnisses und hänge den Vorhang des Eingangs zur Wohnung auf. Die Vorstellung, dass die Reise in der Stiftshütte am Räucheraltar endet, ruft zur inneren Einkehr. Es ist tröstlich zu sehen, dass Gebet nicht ein weiteres Leistungsfeld ist, sondern die Frucht einer durchschrittenen inneren Ordnung, Opfer, Versorgung, Licht und Zeugnis führen zum verweilenden Beten. Wer das als Ziel behält, entdeckt, dass Gebet mehr und mehr zu einer geteilten Teilnahme am Interesse Christi wird, eine stille Gewissheit, die Mut macht und das Herz beruhigt. Gebet offenbart die Person. Gebet ist mehr als Sprache, es ist Darstellung unserer inneren Gestalt. In der Schrift wird das Beten selbst wie ein Räucheropfer vor dem Herrn gesehen, dem ein innerer Wert und Duft zukommt oder fehlt. Es heißt in Psalm 141, 2, lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Diese Bilder deuten darauf hin, dass das, was wir vor Gott aussprechen, uns repräsentiert, nicht nur äußerlich, sondern als Offenbarung dessen, wer wir in unserem Innersten sind. Unsere Gebete vertreten uns, sowohl am ersten als auch am zweiten Altar. Was wir beten, repräsentiert uns. Welche Gestalt unsere Gebete annehmen, hängt davon ab, was für Menschen wir sind, in unseren Gebeten offenbart sich, wer wir sind. Wenn das Gebet unsere Person offenbart, gewinnt die Frage nach der Herkunft unserer Seelenregungen Gewicht, kommen die Worte aus einer mit Christus verbundenen Tiefe, oder entspringen sie noch einem selbstbezogenen Inneren? Gebete, die an Christi Interesse teilnehmen, tragen den Duft der Fürbitte, die Mitverantwortung für Gottes Sache, Gebete aus ungeklärter Quelle zeigen oft, dass noch Unbehandeltes im Menschen wirkt. Diese Einsicht lädt zu ehrlicher Selbstprüfung und zur Sehnsucht nach einem Beten, das Christus in uns repräsentiert. Am Schluss dieses Gedankens steht die ermutigende Erfahrung, dass, wenn das Gebet wirklich aufsteigt, es auch die Formung der Person vor Gott widerspiegelt. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Zu wissen, dass Gebet uns vor Gott darstellt, schärft den Blick für die innere Herkunft unserer Worte. Es ist eine beruhigende Wahrheit, dass das, was im Gebet nicht von uns selbst stammt, in der Gemeinschaft mit Christus gewandelt werden kann. Zugleich ist es eine Einladung, das Beten nicht als Performance, sondern als Ort der Offenbarung und Gestaltwerdung zu betrachten. Daraus kann eine leise Zuversicht wachsen, dass wahres Gebet unser Sein in Christus widerspiegelt. Fremdes Räucherwerk und fremdes Feuer erkennen. Die biblische Warnung vor fremdem Räucherwerk und fremdem Feuer ist nicht primär ein ritueller Vorwurf, sondern eine Diagnose der Motive. Es heißt in 2. Mose Kapitel 30 Vers 9, ihr dürft kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen, auch kein Brandopfer oder Speisopfer, auch Trankopfer dürft ihr nicht auf ihm ausgießen. Damit wird deutlich, es geht um die Beschaffenheit dessen, was vor Gott aufsteigt. Alles, das nicht in Verbindung mit Christus und nicht durch das Kreuz behandelt ist, natürliche Begeisterung, ungeklärte Zuneigungen, ungeprüfte Kraft, wird als fremdes Feuer erkannt. Wisst ihr, was fremdes Räucherwerk ist? Fremdes Räucherwerk meint alles, wofür wir beten, das nicht Christus ist oder keinen Bezug zu ihm hat. Was ist fremdes Feuer? Typologisch gesehen ist fremdes Feuer jedes Feuer, das nicht auf dem Brandopferaltar brennt. Fremdes Feuer zu haben heißt, dass in uns ein natürlicher Beweggrund wirkt, der durch das Kreuz nicht überwunden wurde. Die Konsequenz dieses Bildes berührt das innerste Anliegen des Betens. Wenn das Feuer, das unser Gebet nähren soll, nicht vom Altar des Brandopfers genommen ist, verliert das Gebet seine göttliche Qualität und kann mehr dem Menschen als Gott dienen. Andererseits steht die dramatische Vision der Offenbarung, in der das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten der Heiligen vor dem Thron aufsteigt, als Ermutigung dafür, dass wirkliche Gebete vom Altarfeuer genährt werden und vor Gott einen Wohlgeruch haben. So wird das Thema nicht zu einer bloßen Verbotsliste, sondern zu einer Einladung, das Beten in der heiligen Dimension des Altars wurzeln zu lassen. Am Ende bleibt die ermutigende Gewissheit, dass Gebete, die in dieser Weise genährt werden, vor Gott Bestand haben. Ihr dürft kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen, auch kein Brandopfer oder Speisopfer, auch Trankopfer dürft ihr nicht auf ihm ausgießen. Und der Rauch des Räucherwerks stieg zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott empor. Die Unterscheidung zwischen fremdem Rauch und dem Feuer des Altars wirkt befreiend, sie nimmt das Beten aus dem Bereich reiner Selbstanstrengung und verortet es in der Verantwortlichkeit, die aus dem Kreuz und der Gemeinschaft mit Christus erwächst. Dies hält die Hoffnung bereit, dass Beten, das aus der rechten Quelle kommt, nicht nur vor Gott hindurchgeht, sondern in ihm Bestand hat und Kraft bekommt, eine tröstliche Perspektive für alle, die im Beten wachsen möchten. Herr, lehre uns, am Räucheraltar zu verweilen und mit der Fürbitte Christi verbunden zu sein, schenke uns die Wahrheit, dass unsere Gebete nicht aus natürlicher Motivation stammen, sondern aus der Gemeinschaft mit dir. Möge unser Beten ein wohlgefälliges Räucherwerk vor deinem Thron werden, das dein Herz erfreut und dein Vorhaben fördert und uns zugleich in Hoffnung und Liebe stärkt. Amen.